Gibt es unter uns jemanden, der die Zeitschrift Wendy kennt?
Pferdezeitschrift. Ich habe die ehrlicherweise nie gelesen, aber ich möchte euch mal fragen, ob ihr wisst, so nach dem Namen des bekanntesten Pferdes in der Weltgeschichte. Wenn die Leser haben vielleicht Vorteile, aber es ist eigentlich nicht die richtige Antwort. Fury, Black Beauty gab es noch und vielleicht noch so ein paar andere Pferde. Ich zeige euch mal ein Bild. Dieses Pferd hat es über 2.500 Jahre geschafft, bekannt zu bleiben, obwohl wir es vielleicht gar nicht kennen. Das ist das Pferd Bukephalos, das Pferd von Alexander dem Großen, sein Schlachtross, mit dem er in unzählige Schlachten gegangen ist. Und wie gesagt, es war es wert, aufgeschrieben zu werden. Als Alexander der Große 12 Jahre alt war, hat er dieses Pferd gesehen, sich in das Pferd verliebt. Das Problem war nur, das Pferd war wild, so wild, dass es keiner reiten konnte. Und man hat dann festgestellt, der Alexander war nicht umsonst ein großer Feldherr, der hat gemerkt, das Pferd war nicht nur wild, das hatte Angst. Und zwar Angst vor seinem eigenen Schatten. Es gibt so Videos von Kindern, die vor ihrem Schatten wegrennen. Das Pferd hatte Angst vor seinem Schatten. Und Alexander der Große hat dann das Pferd so gedreht, dass die Sonne so scheinte, dass der Schatten hinter dem Pferd war, ist aufs Pferd gestiegen, losgeritten und seitdem wurde es zu seinem Pferd. Sein Vater hat das Pferd gekauft zu einem astronomischen Preis damals. Stellt euch vor, 1500 Soldaten, was die in einem Monat verdienen, so viel hat das Pferd gekostet. Aber dieses Pferd hat Alexander dem Großen viele Schlachten lang gedient und es war sein Lieblingspferd und man kann heute noch davon lesen. So, und jetzt kommen wir zu unserem Text. Also Alexander der Große reitet auf einem Schlachtross und Jesus, der kommt auf einem Esel in die Stadt eingeritten. Und da könnte man sich denken, das passt ja vielleicht so gar nicht, aber es passt haargenau, dass Jesus auf dem Esel kommt, denn ihr habt gelesen, wir haben das gerade gelesen, wenn du einmal weiterklickst, diese Bibelstelle, da steht nämlich, du Tochter Zion, also du Stadt Jerusalem, freu dich sehr, sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Jesus wollte nicht imponieren mit dem Kriegsross, der kommt, um Menschen zu retten, um Menschen zu befreien. Und deshalb kommt er auf einem Esel, wie es in der Prophezeiung im Alten Testament stand. 500 Jahre alt, mein Enkel, einer meiner Enkel. So. Kommt also auf dem Füllen der Eselin, so wie es verheißen ist. Und die Menschen verstehen das, als Jesus auf dem Esel kommt, verstehen sie genau, was er sagen will. Sie kennen ja diese Bibelstelle und sie verstehen, der Messias, der König, der Retter kommt. Und die Menschen, weil sie das verstehen, beginnen Jesus anzubeten, ihn zu ehren, ihn zu achten. Und drei kurze Gedanken möchte ich mit euch anschauen, wie authentische, echte Anbetung aussehen kann. Den ersten Gedanken habe ich mal überschrieben, Anbetung ist aktives Vertrauen. Bevor man anfängt zu singen, wie wir heute, zeigt sich Anbetung eigentlich daran, dass man das, was Jesus sagt oder was Gott sagt, umsetzt und tut. Wegen mich stört er nicht, aber ist okay. Jesus schickt die Leute ja los und sagt, ihr werdet eine Eselin finden und ihr füllen. Und die Jünger, das klingt ja komisch, wenn man in eine wildfremde Stadt gehen muss und soll da einfach einen Esel losbinden, das wäre wie wenn wir heute irgendwo ein Fahrrad holen müssten, von dem wir nicht wissen, wem es gehört. Aber die Jünger haben Jesus kennengelernt und wissen, wenn Jesus was sagt, dann sind wir gut beraten, das zu tun, weil Jesus das alles im Blick hat. Und dann gehen sie eben, dann lesen wir von den Jüngern in Vers 6, wenn du einmal weiterklickst, die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Also Anbetung beginnt eigentlich lange vorm Singen damit, dass man das tut, was Gott einem deutlich macht, was er einem sagt. Und das machen die Jünger. Echte Anbetung bedeutet, Jesus beim Wort nehmen, losgehen und das tun. Und das war wichtig, weil die Jünger hier treu sind im Kleinen, gibt Jesus ihnen später auch einen großen Auftrag. Ne, jemand hat mal gesagt, hier heißt noch, geht in ein Dorf. Und sie gehen in ein Dorf und finden da den Esel. Und kurze Zeit später wird Jesus ihnen sagen, geht hin in alle Welt. Weil sie sich als treu erwiesen haben im Kleinen, vertraut Gott ihnen den Auftrag an, in alle Welt zu gehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Also wenn wir echt anbeten wollen, wenn wir Jesus anbeten wollen, beginnt es nochmal damit, dass wir Jesus beim Wort nehmen und dass wir das tun, was er sagt und ihm vertrauen. Ein zweites finden wir in unserem Text, Anbetung ist tätige Liebe. Denn eins wird in der Geschichte deutlich, Jesus hat immer alles im Griff. Es passiert genauso, wie er gesagt hat, die Jünger kommen in das Dorf, finden die Esel, sie dürfen sie mitnehmen. In anderem Evangelium werden sie gefragt, was sie machen und dann sagen sie im Auftrag des Herrn. Und dann sagt der Besitzer, okay, dann nehmt ihn mit. Es passiert genauso, wie Jesus das gesagt hat. Und auch die Geschichte macht deutlich, dass Jesus alles im Blick hat. Wenn Jesus nach Jerusalem geht, um zu sterben, dann ist das nicht etwas, was überraschend kommt, sondern Jesus geht ganz bewusst nach Jerusalem. Er weiß, was ihn erwartet. Er hat seinen Jüngern ja dreimal angekündigt, ich werde nach Jerusalem gehen und sterben. Also Jesus, der will dem Tod nicht ausweichen, sondern der fordert den Tod heraus, indem er nach Jerusalem geht, um diesen Machtkampf zu kämpfen zwischen dem Tod, unserer Sünde und dem Teufel. Und am Ende wird Jesus an Ostern als der Sieger dastehen, der gezeigt hat, ich hatte alles im Griff, ich habe alles im Griff bis heute. Wisst ihr, damit ist Jesus anders als Alexander der Große. Alexander der Große, der kam, um zu erobern, um Menschen unter sein Reich zu zwingen. Jesus ist gekommen, nicht um zu erobern, sondern um zu retten, um zu helfen. Jesus hat nicht Menschen gezwungen, seine Untertanen für ihn zu sterben, sondern Jesus stirbt für seine Menschen, für dich und mich. Johannes hat es im Anfang des Evangeliums gesagt, seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn wir jetzt Karfreitag feiern, das glauben wir Christen, dass Jesus ganz bewusst ans Kreuz geht, um für dich und mich zu sterben, um den Weg zu Gott frei zu machen. Also eine ganz bewusste Entscheidung, Jesus, und das aus Liebe zu dir und zu mir, weil er uns wirklich auf dem Herzen trägt und möchte, dass wir ihn kennenlernen. Und wisst ihr, für Jesus spielte es keine Rolle, dass das Volk, sein eigenes Volk, mit ihm uneins war. Für Jesus spielte auch keine Rolle, dass manche der Menschen, die ihn heute gelobt haben, die Zweige für ihn ausgestreut haben oder vielleicht sogar Kleider auf den Boden geworfen haben, die gleichen Leute sind, die eine Woche später fünf Tage später rufen, kreuzige ihn, das hat ihm wehgetan, aber er kommt auch bewusst für diese Leute, weil sie ihm am Herzen liegen. Jesus liebt die Menschen unabhängig davon, wer sie sind, was sie getan haben, was sie mit sich bringen, sondern er möchte, dass sie seine Kinder werden, dass ihr Leben neu wird, dass sie sich verändern können. Sie sollen Kinder seines Reichs werden. Und wisst ihr, das dürfen wir von Jesus lernen. Echte Anbetung heißt ja auch, dass ich was von Jesus lerne. Und wenn Jesus so mit Menschen umgeht, Menschen bedingungslos liebt, Menschen annimmt, egal wer sie sind, was sie getan haben, wo sie herkommen, dann bedeutet echte Anbetung, dass ich das von Jesus lernen möchte, Menschen mit seinen Augen zu sehen, Menschen so zu behandeln, wie Jesus sie behandelt hat, es wenigstens zu versuchen. Na, wir haben manchmal Menschen, die uns lieb geworden sind, so Menschen, die zu uns passen, die in unsere Gruppen passen, die meine Auffassung haben, die ich mag. Aber Jesus ist anders, der hat nicht nur die Menschen, die in seine Gruppe passen, sondern Jesus geht ganz bewusst auch zu Menschen, die nicht in seine Gruppe passen. Wie schnell hören wir auf, nach Menschen Ausschau zu halten, die anders sind als wir, die heute nicht hier sitzen und vielleicht mit uns Gottesdienst feiern. Und ich möchte euch Mut machen, Anbetung bedeutet, von Jesus zu lernen, Herr, hilf mir, Menschen so zu sehen, wie du sie siehst und ihnen auch in Liebe zu begegnen. Der dritte und letzte Gedanke, den wir heute mitnehmen wollen, ist, Anbetung ist jubelnde Freude. Die Menschen damals, die waren so überwältigt, egal ob sie verstanden haben, wer Jesus oder nicht, wer Jesus wirklich ist. Sie haben aber verstanden, dass Jesus sagt, ich bin der Messias. Das haben sie verstanden, der Retter. Und da sind die so außer dem Häuschen, dass die anfangen zu feiern, zu loben. Manche breiten ihre Kleider als Teppich vor Jesus aus. Die hatten dann manche Leute, die ein bisschen wohlhabender waren, hatten noch ein Obergewand. Die ziehen das aus, legen es auf den Boden. Stellt euch vor, da reitet eine Eselin drüber, ihr Fohlen. Und dann folgen noch alle Jünger, die über diese Gewänder geritten sind. Die Gewänder konntest du hinterher vermutlich wegwerfen. Aber das ist es den Menschen wert. So viel ist in Jesu wert, dass sie ihre teure Kleidung opfern, weil Jesus drüber reitet, weil sie Jesus ehren wollen. Andere Menschen, die nehmen diese Palmwedel, die aus Psalm 118, da werden sie genannt, die erinnern an den Auszug aus Ägypten, ans Laubhüttenfest. Wenn Juden das Laubhüttenfest feiern, denken sie daran, dass Gott sie geführt und gerettet hat. Die nehmen diese Psalmzweige und wedeln damit oder werfen sie auch auf den Boden. Jesus reitet drüber. Und noch mehr Menschen in der Menge jubeln und loben Gott. Sie singen, Hosanna, gesegnet ist, der da kommt im Namen des Herrn. Die Leute haben etwas gesungen, was sie vielleicht im Kern nicht verstanden haben. Hosanna heißt nämlich, rette uns jetzt, rette jetzt. Wenn die Leute rufen, rette jetzt, Herr, und sie meinten was ganz anderes. Aber eigentlich ist es genau der Ruf, weshalb Jesus in die Welt gekommen ist. Rette jetzt, das ist das, was Jesus tun will. Darum reitet er nach Jerusalem, um Menschen zu retten. Wisst ihr, das ist genau das, was unsere Welt auch heute noch braucht. Dieses Hosanna, rette jetzt, Herr. Viele Menschen auf der Welt haben Not, sind in Angst. Und wenn sie rufen, rette jetzt, macht sich Jesus auf den Weg zu den Menschen. Man merkt aber an diesen Leuten, ihr Lobpreis ist echt. Die jubeln nicht, weil sie müssen, sondern weil sie das so bewegt. Das ist authentisch. Mit Freude stehen die da und freuen sich, dass Jesus in die Stadt einzieht. Und ohne es vielleicht bemerkt zu haben, geben sie Jesus und Gott so die Ehre, die ihm zusteht. Jetzt möchte ich mal zu uns kommen. Wenn Menschen, die Jesus schon so missverstanden haben, manche haben ja nicht begriffen, warum Jesus kommt damals, wenn schon Menschen, die das so missverstanden haben, Jesus so jubeln, um wie viel mehr sollten wir, du und ich, wenn wir mit Jesus leben, für die Jesus gestorben ist, die da immer wieder sagen, zu Recht, Jesus ist für meine Schuld gestorben, er hat mir vergeben, er hat mir ein neues Leben geschenkt. Um wie viel mehr sollte eigentlich unsere Freude wenigstens ab und zu durchscheinen für das, was Jesus für uns getan haben? Ich habe doch eigentlich viel mehr Grund, Gott zu loben, als Menschen, die das noch gar nicht richtig begriffen haben. Mein ganzes Leben, alles, was ich bin und habe, auch dein Leben, hängt vollkommen von der Gnade Gottes ab. Und das Einzige, was ich einem tun kann, ist Gott dafür zu danken. Unser Reformator Martin Luther, der hat das mit diesen Worten gesagt, denn wir können Gott nichts anderes darbringen als Lob und Dank. Und dann sagt er, alles andere müssen wir von Gott empfangen, sein Wort, das Evangelium, Gnade, Glauben, Werke und alles andere. Und dann sein Fazit, Gott loben und danken, das ist der einzig wahre Gottesdienst. Gott loben und danken, der einzig wahre Gottesdienst. Jetzt stell dir vor, jemand käme heute in diesen Gottesdienst und würde dich beobachten oder mich. Würde er etwas von dieser Freude spüren, die ich haben darf, dass Jesus mein Herr ist? Die Freude kann sich sehr verschieden äußern, war ja damals auch schon. Die einen machen es mit der Kleidung, die anderen mit dem Palmwedel, die anderen, indem sie laut rufen und singen. Das darf auch heute noch so sein, dass sich die Freude verschieden Bahn bricht bei uns. Aber die Frage an dich und mich ist schon, merkt man noch, was es Besonderes ist, dass Jesus mich gerettet hat. Spüren Menschen, was Jesus mir bedeutet? Oder ist die Bedeutung von Jesus in meinem Leben so ein bisschen eingeschlafen? Habe ich das für selbstverständlich genommen? Dass Jesus auch für mich nach Jerusalem einzieht und ans Kreuz geht? ich möchte dich einfach bitten, wenn du vielleicht merkst, meine Liebe zu Jesus, meine Begeisterung, das ist so ein bisschen eingeschlafen, ich habe das für selbstverständlich genommen, dann wäre heute so ein Zeitpunkt, wo man vielleicht beten kann und sagen kann, ich möchte das ändern. Ich möchte zu Jesus zurückkommen, dass ich vielleicht bete, Herr, vergib mir meine Kälte, mein einfaches Hinnehmen dessen, was du getan hast, entzünde neu das Feuer deiner Liebe in mir, steck mich neu an, dass ich auf meine Art, wie ich anbete, das wirklich von Herzen tun kann. Wisst ihr, Anbetung ist kein Zuschauersport, hat jemand gesagt. Das ist nicht wie beim Fußballspielen, 22 Spielen, 10.000 gucken zu. Anbetung ist für jeden eine ganz persönliche Sache zwischen sich und Jesus. Wo ich überlege, wie kann ich Jesus meinen Dank ausdrücken? Wie kann ich das tun? Wie kann ich ihm Raum geben? Wir sagen ja alle, und das heißt ja auch das erste Gebot, wir sollen Gott, unseren Herrn, lieben. Und dann geht es weiter mit ganzem Herzen, ganzem Willen, ganzem Verstand und ganzem Gemüt. Das heißt, das soll mein Leben wirklich prägen. Und von daher ist das heute eine Anfrage an dich und mich. Wie sieht es mit meiner Freude aus über das, was Jesus getan hat? Und wie gesagt, nochmal, die darf verschieden sich äußern. Aber in meinem Herzen sollte ich diesen Dank für Jesus immer wieder neu Raum geben oder um Verzeihung bitten, wo es eingeschlafen ist. So, jetzt komme ich zum Schluss. Wenn wir das hinbekämen, dass wir Jesus authentisch anbeten, echt so, wie Gott sich das wünscht, ich glaube, das wäre weiterhin revolutionär für unsere Gemeinden. Denn Menschen würden an dir und mir sehen, dass Jesus uns so wichtig ist, dass wir ihn beim Wort nehmen und Dinge tun, wo andere sagen, warum tut er das? Warum macht die das? Und wir dann sagen können, ich mache das, weil ich Jesus liebe. Und weil Jesus mir so viel gegeben hat. Anbetung würde die Welt verändern, indem ich anderen Menschen vorurteilsfrei begegne, so wie Jesus das gemacht hat, indem ich Menschen diene und ihn liebe und die Menschen sich fragen, warum ist er so freundlich zu mir? Der kennt mich doch gar nicht oder dem habe ich doch gar nichts zurückgegeben. Warum reagiert er so? Glaub mir, dass Menschen suchen nach Liebe und wir sind eingeladen, Menschen zu lieben mit der Liebe Gottes. Und der letzte Gedanke, wenn Menschen sehen, dass andere Menschen Jesus von ganzem Herzen preisen, wenn das aus dem Herz kommt, auf ihre Art und Weise, dann kann das Gleiche passieren wie damals, als Jesus durch die Stadt gezogen ist. Am Ende fragen nämlich Leute, wer ist dieser Mann? Menschen kommen ins Nachdenken, weil sie sehen, wie andere Gott jubeln und ihn verehren. Das wünsche ich mir, dass wir das alle, ich auch, besser hinbekommen. Gott Raum geben auf unsere Art und Weise, immer wieder neu, nichts für selbstverständlich nehmen. Und wisst ihr, wenn wir das hinbekommen, sind wir gut vorbereitet auf den Himmel. Denn, ich weiß ja, ob euch das bekannt ist, im Himmel ist immer Palmsonntag. Offenbarung 7, Verse 9 und 10. Damit möchte ich enden. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Und jetzt kommt es, sie waren mit weißen Gewändern bekleidet, weil Gott uns gerechtfertigt hat, die Schuld vergeben hat. Und jetzt und hielten Palmzweige in ihren Händen und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Hosanna. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass bei dem Einzug nach Jerusalem, dass wir davon etwas lernen können für uns ganz persönlich. Herr, du forderst uns auf, dass wir dich anbeten, indem wir dich ernst nehmen und dein Wort beachten, so wie die Jünger das getan haben, auch wenn wir manches nicht verstehen, dass wir bereit sind, ja, dir zu gehorchen, dir zu folgen, dorthin, wo du gehst. Und wir haben auch ja, das Nächste gehört, dass wir von deiner Liebe uns anstecken lassen dürfen, so wie du Menschen begegnest. Echte Anbetung zeigt sich auch darin, dass wir anderen Menschen das weitergeben oder diese Liebe erweisen, die du uns erwiesen hast. Auch dabei wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir das im Alltag auch immer wieder hinbekommen. Das ist leichter gesagt als getan. Segne uns, hilf uns, dass wir Kanäle deiner Liebe sind. Und das Dritte möchte ich dich auch bitten, ja, dass wir auf unsere Art und Weise, das macht jeder verschieden, aber dieser jubelnde Freude über das, was du für uns getan hast, dass wir das immer wieder wachhalten können und es nicht für selbstverständlich nehmen. Und ich danke dir, Herr, dass wenn wir das besser hinbekommen, dass es Menschen in Fragen bringt, Herr, wer ist dieser Mann, dem die Gemeinde, der Einzelne danach folgt? Es gibt letztlich dir die Ehre und das ist ja der Sinn der Anbetung. Und darum wollen wir dich loben und preisen und dir von Herzen danken. Amen.